Es ist eine Ehre für mich, heute am ersten Sonntag des Jahres 2025 euch das Wort weitergeben zu dürfen. Und Matthias hat es angetönt, Gott ist immer noch Gott und was das für uns bedeutet. Danke Matthias auch für deine Ausführungen über Ethan. Ich finde es immer super, wenn man in der Bibel forscht, wenn ein Begriff kommt oder ein Name, den man noch nicht weiß, was dahinter steckt. Super. Es gibt ein Lied, das haben wir in den 90ern und heute Morgen oft gesungen. Gott ist immer noch Gott. Und es war das Lieblingslied einer lieben jungen Frau mit Trisomie 21 in unserer damaligen Gemeinde, das mit großer Begeisterung, mit leuchtenden Augen mitgesungen hat. Sie strahlte übers ganze Gesicht, wenn es vorgeschlagen wurde. Oder wenn man Wunschlieder nennen konnte, dann hat sie immer dieses Lied vorgeschlagen. Und es ist wahr, dass es uns Christen, die wir an den einen Gott, Vater, Sohn und den Heiligen Geist glauben, im Herzen gut tut, diese Wahrheit zu besingen. Gott ist immer noch Gott, auch im neuen Jahr 2025. Er ist und bleibt derselbe. Und als bekennende Christen halten wir an diesem einzigartigen Gott fest. Er hat sich in Christus offenbart. Und das umso mehr möchten wir tun in dieser bewegten Zeit festhalten. Eine Zeit, die uns prophezeit ist als Zeiten, die wir nicht lieben. Zeiten, wo die Völker sich immer mehr von Gott entfernen. Zeiten, in denen sich ein Trend breit macht, der die Wahrheit der Existenz des einen lebendigen Gottes immer mehr in Frage stellt. Zeiten, in denen vermittelt wird, alle Religionen sind gleichgültig. Fragezeichen. Mit anderen Worten, es ist gleichgültig, an welchen Gott man glaubt, Buddha, Allah oder der christliche Gott. Und derselbe? So hat man in Abu Dhabi eine Kirche, Moschee und eine Synagoge nebeneinander gebaut, um diese Philosophie öffentlich zu zeigen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Paulus schreibt im Römerbrief 13, Vers 11, dass wir uns bewusst sein sollen, in welch einer entscheidenden Zeit wir leben. Es sei höchste Zeit, jetzt aus dem Schlaf zu erwachen, weil unsere Rettung näher ist als damals, als wir zum Glauben kamen. Tauser, Theologe, Bibellehrer, lebte von 1897 bis 1863 und wurde bereits zu Lebzeiten als prophetische Stimme bezeichnet. Er schrieb damals, also vor bereits 70 bis 80 Jahren, solange unsere Vorstellungen von Gott falsch oder unangemessen sind, ist es unmöglich, unser Verhalten und unsere innere Einstellung gesund zu erhalten. Wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er in Wirklichkeit ist. Im Reflektieren über die Strömungen der Gegenwart, in der wir leben, ist mir das Thema so wichtig geworden. Wie Tozer sagt, über Gott denken, wie er wirklich ist. Diese Nachricht wird heute verzerrt in unserer Welt. Es geht um unser Gottesbild, wobei dieser Ausdruck Gottesbild eigentlich nicht so biblisch ist. Es geht im Grunde genommen um unsere Gotteserkenntnis. In vielen Gesprächen, nicht nur mit Nichtchristen, sondern auch mit Christen, geht es immer wieder um diese Problematik. Einseitige Gottesbilder oder eben Erkenntnisse über Gott können unsicher machen, ja sogar krank machen und unsere Lebensqualität einschränken. Also die Frage, wie ist Gott denn wirklich? Viele Menschen haben eine mehr oder weniger gewisse Vorstellung von Gott. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die uns beeinflussen, zum Beispiel unsere Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, unser Elternhaus, die Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, in der Schule, im Unterricht, in der Kirche oder in der Gemeinde. Und ich habe erlebt in Seelsorgegesprächen sehr oft, wie einseitige Erkenntnis über Gott problematische Auswirkungen in einem Leben haben kann. Zum Beispiel, Gott ist für manche wie ein großväterlicher Gott, der zur Not auch 5 Grad sein lässt, der mal ein Auge zudrückt und mit dem man irgendwie am Ende des Lebens schon zurechtkommen wird. Oder man sieht dann als den strengen Richter fordernd, unbeugsam, furchteinflößend, ein Gott, den man niemals lieben könnte. Diese angstmachenden Bilder oder Ansichten über Gott wie strafend oder gesetzlich können unsere Lebensqualität einschränken. Dass wir denken, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht, ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt, ich kann doch nicht immer wieder Vergebung beanspruchen. Unsere Sicht von Gott, wie wir ihn sehen und von ihm denken, bestimmt unser Leben. Deswegen ist es entscheidend wichtig, dass wir Gott so sehen oder besser gesagt erkennen, wie er wirklich ist. Ein kleiner Junge malte ein Bild und seine Mutter fragte ihn, was er denn da Schönes malte. Ein Bild von Gott, sagte er. Die Mutter, Unsinn, du kannst kein Bild von Gott machen. Niemand weiß, wie er überhaupt aussieht. Und ihr Sohn war nicht verlegen um eine Antwort und sagte, wenn mein Bild fertig ist, wissen Sie es aber. Nun, wir heute wissen es oder wir sollten es wissen, weil Gott sich geoffenbart hat, nicht nur in der Schöpfung, auch durch sein Reden. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit, durch die Propheten zu unseren Vorfahren, jetzt aber am Ende der Zeit, und das war vor 2000 Jahren, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus Christus, Gottes Mensch gewordener Sohn, sagte sinngemäß, wer wissen will, wie Gott aussieht, der soll mich anschauen. Als Philippus, einer seiner Jünger, einmal zu Jesus sagte, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns, antwortete Jesus, so lange Zeit bin ich bei euch. Du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Johannes 14 steht das. So kann der Apostel Paulus in Kolosser 2,9 über Jesus schreiben, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Jesus können wir Gott sehen, im Sohn den Vater. Wenn wir das Leben und Wirken Jesu anschauen, erkennen wir, wie Gott ist. Und von daher ist es nur logisch, wenn wir den Schluss ziehen, so wie Jesus mit seinen Jüngern umging, so geht Gott mit dir und mir um. Jeder Mensch trägt ein Sehnen nach seinem Schöpfer tief in seinem Innern. Ob er es zugibt oder nicht, es ist vorhanden, ein Sehnen, das man am besten ja umschreiben kann mit dem wahren Sinn seines Lebens finden. Augustinus hat das ja so treffend beschrieben, dass ein Mensch nur dann eben Ruhe findet für sein Inneres, für seine Seele, wenn er diesen Gott erkannt und sich ihm anvertraut hat. Einige grundsätzliche, wichtige Attribute, 7 habe ich hier, die nicht den Anspruch erheben, vollständig zu sein. Aber sie können uns helfen. Erstens, Gottes Wesen ist unveränderlich. Dazu eine Aussage aus Psalm 102, Vers 26 bis 28, wo es heißt, vor langer Zeit hast du, Herr, alles geschaffen, die Erde und die Himmel, alles ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen, wie ein abgetragenes Gewand wechselst du sie und schaffst sie neu. Du aber bleibst ein und derselbe. Du wirst immer und ewig leben. Welche Erkenntnis! Er ist auch heute und in alle Ewigkeit derselbe. Das bringt auch sein Name zum Ausdruck. Jahwe, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Der beständig Gleichbleibende. Wir Menschen ändern uns ja ständig, machen unser Verhalten auch oft vom Verhalten anderer abhängig. Andere Menschen können sich aufgrund unserer Fehler und Schwächen von uns abwenden, uns ablehnen, aus dem Weg gehen. Sie sind berechnend, taxierend, abwägend, sie können gegen uns handeln und uns dann irgendwann sogar fallen lassen. Gott ist anders. Er ist unveränderlich. Gott erscheint uns nicht einmal als Freund und dann als Feind. Er kann sich nicht zum Schlechten verändern, weil er nur gut ist, vollkommen. Und er wendet sich uns in Liebe immer wieder zu, auch wenn wir gefallen sind. Auf ihn ist absolut Verlass und das ist so tröstend. Wenn sich auch die Machtverhältnisse dieser Welt ständig ändern, Gott ist und bleibt derselbe eben. Gott ist immer noch Gott. Zweitens, Gott ist wie ein nie wankender Fels. Psalm 28 sieht David, Gott als Fels. Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels. Wende dich nicht von mir ab. Wenn du mich schweigend abweist, werde ich denen gleichen, die sterben und unter die Erde kommen. Ihr Lieben, was für ein starker Fels ist unser Gott in Wahrheit. Er schweigt nicht, wenn wir ihn anrufen. Manchmal müssen wir etwas warten. Aber wir können uns in allen Stürmen, Veränderungen und Wechselfällen unseres Lebens getrost abstützen und auf ihn bauen. Er ist der Fels, auf den wir unser Lebenshaus bauen, das den Stürmen dieses Lebens standhält, auch den Stürmen in der Gegenwart. Aber es stimmt auch, dass Menschen ihn anders erleben, sodass manchmal Fragen kommen, stimmt wirklich alles, was hier ausgesagt wird über Gott? Wie müssen wir dann die Fragen einordnen, wie sie der Psalmist in Psalm 77 äußert? Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er uns im Zorn sein Herz? Das ist es, was mich am meisten schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich jetzt anders als vorher. Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Das ist Asaf, der hier sehr, sehr angefochten ist. Anfechtungen, Versuchungen lassen andere Bilder von Gott in uns hochsteigen. Deshalb können wir manchmal so empfinden. Wer hat das nicht auch schon erlebt von uns? Wenn wir denken, Gott habe sich verändert, dann ist er vielleicht an der Arbeit, unsere falschen Wunschbilder über ihn zu verändern, damit wir ihn tiefer als den Unveränderlichen kennenlernen. Unsere Sicht, unsere Erfahrung können sich wohl verändern, aber Gott ändert sich nicht. Er ist in Wahrheit der Fels, auf dem wir gehalten sind in allen Stürmen. Drittens, Gott ist der über alles Erhabene. Er ist auch viel größer als deine und meine Erfahrung. Hiob 11, 7 bis 9. Die Tiefen Gottes, kannst du sie ergründen? Kennst du die Größe des Gewaltigen? Gott reicht noch höher als der Himmelsdom, zu dessen Grenze du nie hingelangst. Gott reicht noch tiefer als die Totenwelt, von der du doch so gut wie gar nichts weißt. Gott ist viel größer als die ganze Erde, viel breiter als das ganze weite Meer. Hiobs Erfahrungen. Das Wesen um Gottes Erhabenheit leitet uns zu einem Glauben, der nichts mehr in Frage stellt. Und der dem Wesen Gottes in allem und in jeder Situation vertraut. Wie wir gewiss sind, dass dieser Gott zu seiner Zeit und auf seine göttliche Art alles vollenden wird. Auch Asaf blieb bei seinen Zweifeln nicht stehen, sondern er denkt nach und bekennt. Ich erinnere mich, Herr, an deine großen Taten. Ich denke an die Wunder, die du vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Es ist gut, sich in einer persönlichen Not an all seine guten Führungen in unserem Leben zu erinnern. Ich habe verschiedene ziemlich gebrauchte Bibeln. Und wenn ich habe sie alle noch, als ich zum Glauben kam, die erste, die Elberfelder Bibel mit den Anmerkungen am Rande der Seiten. Und ich habe vorne, habe ich mit Datum alles eingetragen, jede Führung, die mir Gott geschenkt hat. Und das sind jetzt, weiß nicht, 4, 5 Bibeln. Und manchmal, wenn ich ja auch eine psychische Krise habe, das ist menschlich, die hat man, dann nehme ich diese Bibeln und dann schaue ich und dann erkenne ich die Treue Gottes in meinem Leben. Und manchmal kommen mir auch die Tränen, wenn man 80 ist, dann kommen die schnell. Und dann kann ich nur danken und ihn preisen für seine Treue. Es ist gut, Erfahrungen aufgeschrieben zu haben. Viele haben ja ein Tagebuch. Zum Beispiel, dass wir uns immer an Gottes Treue erinnern können. Das tut gut. Das geht durch Mark und Bein. Und da können wir wieder richtig durchatmen und uns freuen und unsere Hände falten und Gott anbeten. Das hat Asaf auch getan. Er erinnert sich an all die großen Taten. Und allein das Aufzählen der Taten Gottes verändert unser Leben und unser Denken. Meine liebe Frau hat mir in so einer Phase einen Zettel in die Bibel gelegt. Bezweifle nie in der Dunkelheit, was Gott dir im Licht gezeigt hat. Und das ist ein Ausspruch vom Missionar Jim Elliot, der sein Leben dafür hingegeben hat bei den Indianern. Bezweifle nie in der Dunkelheit. Und wenn du jemand bist, der manchmal von Zweifeln unsicher gemacht wird, denke nach über das, was Gott dir im Licht gezeigt hat. Er ist derselbe. 24 und auch 25. Unser Gott wird nie zum wankelmütigen und unberechenbaren Faktor in unserem Leben. Und er ist auch nicht manipulierbar und nicht erpressbar. Er handelt absolut gerecht, auch dann, wenn wir sein Handeln nicht immer sofort verstehen. Aber die Frage, ändert Gott manchmal nicht doch sein ursprünglich festgelegtes Handeln? Gebet kann Gott sein Handeln überdenken lassen, aber dadurch ändert er sich nicht in seinem Wesen. Gott ist und bleibt ein barmherziger Gott, der sich durch Gebet auch zu Barmherzigkeit bewegen lässt. Ein viertes, Gott ist auch größer als unser Herz. Dazu ein Bibelvers aus 1. Johannes 3, 19 bis 20. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles, erkennt unsere Bemühen wie unsere Grenzen. Hat jemand ein unruhiges Herz, stellt dir der Feind immer wieder dein Versagen vor Augen? Vielleicht sogar längst bekannte und vergebene Schuld? Dann gib ihm den Laufpass und bekenne, im Namen Jesu hast du kein Recht, mir längst vergebene Schuld immer wieder vor Augen zu stellen. Ich habe früher viele Seelsorgegespräche gehabt und solche Dinge, wenn wir so angefochten sind, die führen uns in eine gefährliche Unfreiheit. Ja, sie nehmen uns wie gefangen. Und es ist gut, wenn wir das vor Gott bereinigt haben, dass wir dem Feind, der uns das vorhalten will, wirklich sagen, geh weg von mir im Namen Jesu Christi, du hast kein Recht, ich habe meine Schuld unter das Kreuz gelegt. Gott ist größer als unser Herz. Einmal bekannte und vergebene Schuld ist längst versenkt an der tiefsten Stelle des Ozeans und wir lassen nicht zu, dass sie uns immer wieder vor Augen gestellt wird, unseren Glauben verunsichert. Gegenteil, wir danken immer wieder neu für Gottes Gnade und Treue. Jesaja hat bekannt, der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen, sie zerfallen, wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Jesaja 50, Vers 9. Ein fünftes Attribut, Gottes Treue ist unveränderlich. Ein Bibelvers, 2. Timotheus 2, Vers 33, den vielleicht alle kennen, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es heißt nicht, sind wir untreu, so wird auch er untreu. Nein, er bleibt treu. Gott schwankt nicht wankelmütig wie wir hin und her. Er bindet seine Treue nicht an unser Verhalten. Unser Schwanken, unsere Unbeständigkeit, unsere Schwächen und Versagen bringen Gott nicht ins Wanken. Sonst würde er ja sein Wesen verleugnen. Wir fragen uns vielleicht, kann Gott seine Treue so beständig anbieten und durchziehen, trotz meiner Schwächen? Unsere Logik zerbricht an der Liebe Gottes. Gottes Treue bleibt. Er handelt nicht nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir, sondern obwohl du mir, bleibe ich dennoch treu. Gott erreicht seine Ziele nicht wegen uns, sondern trotz uns. Es kommt weniger darauf an, ob wir alles richtig machen, sondern vielmehr darauf, dass wir ihm vertrauen, dass er das Entscheidende tun kann. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Seine Wahrheit ändert sich nie. Er kann keine modernen oder veralteten moralischen oder ethischen Wahrheiten im Umgang Gottes mit uns Menschen. Sie waren gültig vor 1000 von Jahren. Sie werden ihre Gültigkeit auch in 100 Jahren behalten. Deshalb, wer sich an Gottes Wahrheit ausrichtet, ist im eigentlichen Sinn modern und fortschrittlich. Er richtet sich nach Aussagen aus, die in 100 Jahren, ja in Ewigkeit, Gültigkeit haben. Gott hat seine Zusagen erfüllt über die Jahrhunderte hindurch und Gott wird sie auch in Zukunft erfüllen. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt, 2. Korinther 1,20. Und deshalb sprechen wir im Blick auf Christus und zur Ehre Gottes unser Amen. Ein sechstes, Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Jesaja 43, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt? Eine Aussage aus dem Alten Testament, Jesaja prophezeite dies während der Zeit des geteilten Reiches Juda-Israel. Seine Hauptbotschaft richtete sich an Juda, und zwar als es in babylonischer Gefangenschaft war. Die Exilgeneration gedachte in Dankbarkeit der Befreiung aus Ägypten, aber sie waren noch nicht offen für Gottes Handeln. Jesaja fordert das Volk auf, nicht am Vergangenen stehen zu bleiben. Sie misstrauten den Worten des Propheten und waren noch nicht bereit, sich in die Heimat aufzumachen für einen Neuanfang. Gott hatte die Strafe für die vergangene Gottlosigkeit seines Volkes längst als abgegolten betrachtet und die Botschaft des Propheten lautete mit anderen Worten: Lasst nun endlich ab von dem trauernden, zurückgewandten Klammern an das Vergangene. Öffnet euch für Gottes neues, wunderbares Handeln. Siehe, ich wirke Neues. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Diese Aussage bezieht sich neben der aktuellen Herausforderung für das damalige Volk prophetisch gesehen natürlich auch auf die Sendung Jesu Christi in diese Welt, die Jesaja ja so wunderbar prophetisch prophezeit hatte. Jesus ist der, der in den Riss getreten ist und sich hingegeben hat, Jesaja 53, der uns mit Gott versöhnt hat und neues Leben schafft. Und Jesus hat uns berufen zu einem neuen Leben mit einem konkreten Auftrag. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir uns an Vergangenes klammern. Vielmehr offen sind für das Neue, das Jesus in dir und mir in uns schaffen will. Im Vergangenen einfach stehen zu bleiben, vielleicht mit wehmütigem Herzen und nicht bereit sein, auf Neues von Gott einzugehen, ist keine Option. Neuen Wein in neue Schläuche. Glaube ist nicht etwas Statisches. Glaube klebt nicht an der Vergangenheit. Glaube schaut nach vorne und ist gespannt, was Gott in seinem Leben tut. Ein Gott, der Neues schafft in meinem, in deinem Leben. Immer mehr. Auch 2025. Gott möchte dich immer tiefer in seine Gemeinschaft und in seinen Plan einbeziehen. Und das hat zur Folge, dass wir in der Erkenntnis Gottes und seines Sohnes Jesus Christus wachsen. Und in diesem Prozess erleben wir Veränderungen. Etwas Neues beginnt sich in uns zu bilden. Das Bild Jesu Christi gestaltet sich in uns durch den Heiligen Geist. Das ist wachstümlich. Wir werden ihm ähnlicher, heilig für Gott. Neue, wiedergeborene Menschen, die zu seiner Ehre leben und ihr Leben Gottes Absichten geweiht haben. Gibt es eine größere Berufung? Kaum. Der letzte Punkt. Gott ist immer noch Gott in Ewigkeit. Ein Gott, der mit uns ist. Jesaja 7,14. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Das haben wir gerade gefeiert. Das überaus Große ist, dass er uns beisteht, der, der mit uns ist. Lass es sacken bei dir, ein Gott, der mit dir ist, der dich einbezieht, dass er die Ewigkeit mit dir und mir, mit uns verbringen will. Paulus beschreibt sein Handeln im Brief an die Korinther mit diesen Worten: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Dieser Gott ist nicht nur ein Gott, der mit uns ist, sondern auch ein Gott, der mit uns sein wird. Und im letzten Buch der Bibel sehen wir, was das bedeutet. Offenbarung 21, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Der Riss zwischen Gott und den Menschen, der am Anfang im Paradies begann, zieht sich durch unsere ganze Geschichte. Und wir leiden bis heute darunter. Aber im Himmel wird es diese Trennung zwischen Gott und die durch Jesus Christus erlösten Menschen nicht mehr geben. Dann wird er sichtbar und für immer bei den Seinen wohnen. Kein Schatten, kein Zweifel, keine Anfechtung, keine Versuchung, keine Sünde werden sich zwischen ihn und uns schieben, um uns von ihm zu trennen. Können wir uns das vorstellen? Mehr noch wird geschehen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. In anderen Worten, es gibt nichts mehr, was uns noch quält. Keine Vergänglichkeit mehr, Ruhe und Geborgenheit bei Gott. Jesaja 65, 19b. Man soll nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Endgültig vorbei. Wie ein liebender Vater sein Kind tröstet, das einen Schmerz oder Kummer hatte, so werden wir bei Gott getröstet werden über alles, was von der Erde her hinter uns liegt. Psalm 126 beschreibt es. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann werden wir sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Das klingt für uns, die wir noch auf der Erde leben, unbeschreiblich herrlich. Doch es wird sich so erfüllen, weil es sein Wort uns verheißt. Sein Wort ist die Wahrheit. Die Zukunft wird von Gott, der auf dem Thron sitzt, bestimmt. Der lebendige Gott regiert unsere Welt, nicht der Zufall. Nicht Trump und nicht Elon Musk. Kein Regierungsputsch und kein Krieg können ihm die Herrschaft entreißen. Er kann auch nicht abgewählt werden. Sein Thron steht fest. Du, o Herr, bleibst ewiglich. Dein Thron besteht für und für. Klagelieder 5,19. Alles, was wir erleben, ist vorübergehend, findet seinen Abschluss, oft ein jähes Ende. Aber alles, was wir mit unserem Gott erlebt haben und zusammenhängt, das ist das, was bleibt. In seinen starken Händen ist dein und mein Leben. Mitten in unserem Alltag und in den Turbulenzen unserer Zeit läuft unser Blick auf den Thron Gottes, von dem alles Geschehen ausgeht, das in der Offenbarung angekündigt wird. Uns erscheint die Ankündigung Gottes unvorstellbar zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht's. Trotz aller satanischen Widerstände wird Gott seinen Plan sowohl mit dem Volk Israel und seinen Plan mit seiner Gemeinde zum Ziel führen, auch wenn sich eine ganze Welt dagegen stellt. Er ist bereit, seine Macht heute zu deiner Hilfe und Rettung einzusetzen. Abschließend, Gott ist immer noch Gott, auch im Jahr 2025. Das heißt für uns, unser Gott ist unveränderlich, ein nie wankender Fels, der Erhabene, größer als meine Erfahrung, größer als mein Herz. Seine Treue ist unveränderlich. Er ist ein Gott, der Neues schafft. Und ein Gott in Ewigkeit, ein Gott, der mit uns ist und sein wird. Er ist unsere Zuflucht und Stärke. Eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Not. Psalm 46. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Jesaja 41, 10. Wir sind und bleiben in seiner Hand, was immer mag geschehen. Nichts, aber auch gar nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Und unsere Zukunft ist und bleibt bei ihm in Ewigkeit. In dieser Gewissheit dürfen wir getrost ins 2025 gehen. Und ich wünsche dir und bete nach Philipper 4,7. Der Friede dieses unvergleichlichen, einzigartigen und lebendigen Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre dein Herz und deinen Sinn in Christus Jesus. Amen. Ich habe ein paar Zusammenfassungen, wer nochmal die 7 Attribute nachlesen möchte. Ihr könnt das mitnehmen oder auch noch kopieren, je nachdem. Gottes Segen für euch. Danke.